DW Menschen und Märkte.
Die Sanktionen gegen Russland sollen ausgeweitet werden. Worauf muss sich die Wirtschaft einstellen? Netflix, der US-Streaming-Dienst, will auch den deutschen Markt erobern. Und Mixed-Signal-Halbleiter. Ohne diese Wunderwerke kann kaum ein Auto mehr fahren. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat schärfere Maßnahmen gegen Russland angekündigt. Russland spüre die Sanktionen schon, bevor über sie entschieden worden sei, hatte Steinmeier zuvor gesagt und hatte als Beispiel die Kapitalflucht genannt. Wie stark haben bisher der Aktienmarkt in Moskau und der Rubel gelitten? Was droht der russischen Wirtschaft in den kommenden Monaten? Peter Kochanski mit Antworten.
Seit Tagen kennen die Aktienkurse an der Moskauer Börse nur eine Richtung, abwärts, steil abwärts. Und seit Tagen kennt der Wert der russischen Währung Rubel nur eine Richtung, abwärts, steil abwärts. Keine Frage, dass die Europäische Union nach dem Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs die Wirtschaftssanktionen gegen Russland verschärfen will, das zeigt bereits jetzt Wirkung, noch ehe die verschärften Sanktionen beschlossen, geschweige denn umgesetzt worden sind. Sinkende Aktienkurse an der Moskauer Börse, schwacher Rubel. Sie sind offenbar aber nur störende Schönheitsfehler, mehr nicht. Denn selbst wenn es schärfere Sanktionen gäbe, blieben tiefgreifende wirtschaftliche Einbußen für Russland aus. Vorerst jedenfalls. So traut die amerikanische Großbank JP Morgan der russischen Wirtschaft im nächsten Jahr, auch im Fall verschärfter Sanktionen, immer noch ein Wachstum von 1,6% zu. Bislang sahen die JP Morgan Volkswirte die russische Wirtschaft etwas stärker wachsen. Ob es sinnvoll ist, Sanktionen gegen Russland zu verschärfen, ist derweil unter Volkswirten umstritten. Denn Sanktionen gegen Russland schlagen auf die deutsche Wirtschaft zurück. Das weiß auch Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING DiBa Bank. Trotzdem befürwortet Carsten Jeski verschärfte Sanktionen gegen Russland.
Denn was noch schlimmer ist als kurzfristige negative Einflüsse auf die europäische Konjunktur, wäre natürlich, wenn wir einen Brandherd wirklich in unserem Hintergarten bekommen, der nicht mehr zu kontrollieren ist. Und von daher, denke ich, werden so langsam die politischen Interessen über dem wirtschaftlichen stehen.
Sanktionen verschärfen, koste es, was es wolle. Diese Grundhaltung stößt in der Wirtschaft auf Vorbehalte, wie etwa bei Ralf Geruschkart. Ralf Geruschkart ist Chefvolkswirt der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt.
Wirtschaftliche Sanktionen lösen keine Konflikte. Es ist ein politischer Konflikt. Ich verstehe schon, dass Politik jetzt Sanktionen ergreifen will, um die Schmerzgrenze zu erhöhen. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass es das nicht umsonst gibt.
Nicht umsonst heißt, die bereits jetzt gegen Russland verhängten Sanktionen schwächen den deutschen Export und bremsen damit das Wirtschaftswachstum in Deutschland ab.
Wir hatten ursprünglich damit gerechnet, dass die Exporte 2014 um 4,5% wachsen. Jetzt mit der Russland-Ukraine-Krise haben wir diese Prognose auf 4% runtergesetzt und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir da noch drunter gehen müssen, unter 4% Exportwachstum.
Schätzt IHK-Chefvolkswirt Ralf Geruschkart. Er rät der Politik.
Also man muss jetzt alle Hebel wirklich in Bewegung setzen. Wir können jetzt nicht nur allein auf Sanktionen setzen. Wenn man das tut, dann bitte kalkulierbar für die Unternehmen, überschaubar und berechenbar für die Unternehmen. Denn nachhaltig lösen, wie gesagt, lässt sich am Konflikt nicht mit wirtschaftlichen Sanktionen.
Sanktionen, die bisher ohnehin löchrig sind. So hat Frankreich weiterhin vor, noch im Herbst den ersten von zwei Hubschrauberträgern des Typs Mistral im Wert von 1,2 Milliarden Euro auszuliefern. Wohlgemerkt für die russische Marine.
Das war Peter Kochanski aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Wer sich einen schönen Filmabend zu Hause machen möchte, der muss schon seit Jahren nicht mehr darauf warten, dass mal was Schönes im Fernsehen läuft. Auch in die Videothek muss niemand mehr. Übers Internet ist ja fast alles verfügbar. Jetzt kommt Netflix, der führende Streamingdienst aus den USA, nach Deutschland. Die Branche versetzt das in helle Aufregung, denn Netflix könnte den gesamten Heimkinomarkt aufrollen. Mein Kollege Jörg Brunsmann hat sich darüber mit Nico Juran unterhalten, dem Videoexperten der Computerzeitschrift CT, und er hat ihn gefragt, wie gut der deutsche Markt überhaupt schon auf Netflix vorbereitet ist.
Also was man sagen kann definitiv, dass der Netflix-Staat hier in Deutschland für Unruhe sorgt. Natürlich geben sich die bisher auf dem Markt vorhandenen Dienstleister betont gelassen, aber natürlich wird man das ganz genau beäugen. Man weiß ja, da kommt nicht nur ein Pionier, sondern wirklich der weltgrößte Videostreaming-Dienst nach Deutschland. Aber das auch recht spät, das muss man auch sagen. Anders als in anderen Ländern, wo Netflix gestartet ist, ist es in Deutschland schon so, dass wir hier eine ziemlich gute Infrastruktur an entsprechenden Diensten haben. Bekanntester ist sicherlich Maxdome, wobei das vom nicht ganz hinkommt vom Vergleich, weil das Geschäftsmodell ein bisschen anders aussieht. Ansonsten haben wir hier beispielsweise noch Amazon, die ja gerade mit ihrem Instant Prime Videodienst sich nochmal richtig stark aufgestellt haben. Und dann natürlich Watch Ever, die schon recht lange am Markt sind und auch recht bekannt.
Was macht Netflix denn eigentlich aus? Warum eilt ihnen ihr Ruf so voraus?
Also Netflix ruft, dafür gibt es sicherlich zwei Gründe. Zum einen, sie sind halt wirklich der Pionier. Also haben vor 15 Jahren ursprünglich mal als DVD-Verleih angefangen. Dann relativ schnell, als es noch gar kein großes Thema war, auf Streaming umgeschaltet, beziehungsweise das erst dazugenommen. Sie sind auch tatsächlich noch ein Videoverleih in den USA. Und die Expansion war gewaltig. Also sie sind inzwischen in 40 Ländern tätig, haben über 50 Millionen Abonnenten weltweit. Und das Geschäftsmodell ist eben halt sehr ausgefeilt. Man hat sehr lange Erfahrung mit diesem Abos-Dienst. Man bezahlt da halt nach dem Flatrate-Modell. Das heißt, ich bezahle normalerweise in den USA $7.99, $9.99 oder $11.99, je nachdem, was ich da nutzen möchte, in welchem Umfang. Aber in jedem Fall ist es so, dass ich dann auf das ganze Videoangebot zugreifen kann. Das ist zum Beispiel in Deutschland noch gar nicht so alt. Da gab es am Anfang nur diese Einzelabrufgeschichten, die man von Maxdome zum Beispiel kennt, wo man sagt, ach, ich möchte mir heute mal einen Film anschauen, dann lässt man sich den Stream, muss dann aber einzeln bezahlen, was dann praktisch so eine Art Online-Videothek ist, diese klassische Online-Videothek. Das ist eben Netflix nicht.
Was hat Netflix denn für den deutschen Markt dann insbesondere zu bieten? Gibt es da schon ein ausreichendes Angebot an deutschsprachigen Filmen, an deutschsprachigen Serien?
Also ich glaube, was Netflix ausmacht, sind vor allen Dingen die US-Serien. Tatsächlich ist es so, dass da nicht von auszugehen ist, dass in dem deutschen Angebot von Netflix jetzt wahnsinnig viel deutsche Serien drinne sein werden. Da kann man sich Watch Ever oder Amazon angucken. Aber gerade bei Watch Ever ist es so, dass die halt auch viele deutsche Serien schon haben. Also da sind die Lizenzen auch schon ziemlich stark vergeben. Netflix' große Stärke sind eigenproduzierte Sendungen, eigenproduzierte Dokumentationen und vor allen Dingen Serien. Allerdings sind die nicht immer unbedingt typisch amerikanisch, das muss man sagen. Also Netflix hat auch relativ früh begonnen, auch im Ausland eigene Serien zu produzieren, die so ein bisschen mehr dem allgemeinen Geschmack entsprechen. Und man hat mit House of Cards oder jetzt Orange is the New Black sehr gute Treffer erreicht, die auch wirklich das internationale Publikum ansprechen.
Das ist ja auch ein neues Phänomen. Bisher haben die Fernsehsender immer produzieren lassen. Dann waren die Streamingdienste oder die Online-Verleihdienste waren quasi nur die Zweitverwertung. Jetzt machen die quasi, preschen davor, gehen nach vorne. Könnte das ein entscheidender Erfolgsfaktor sein auf Dauer?
Ja, es ist definitiv ein riesiger Erfolgsfaktor, weil man darf auch nicht vergessen, als dieses ganze Videostreaming-Angebot in Deutschland gestartet ist, hat man eigentlich sich zuerst sogar nur Filme angeschaut. Also es wurde immer geguckt, okay, was lief im Kino? Und dann wurde ein bisschen das weitergemacht, okay, was läuft jetzt in den USA im Fernsehen gut, wo kann man da eine Serie bekommen? Also da war schon dieser erste Schritt, dass man von Film auf Serie gegangen ist. Aber für die Video-on-Demand-Angebote, für diese Anbieter ist es natürlich wahnsinnig interessant, das selber zu produzieren, weil man kann sich das vorstellen, eine ProSiebenSat.1 oder ein amerikanischer Sender HBO, die haben natürlich feste Verträge mit Sky in Deutschland, die haben natürlich vielleicht feste Verträge schon mit Maxdome. Da bricht man natürlich dieses ganz feste, eigentlich auf Jahre eingeschworene Konzept auf und setzt eigene Akzente dagegen. Und gerade Netflix macht das sehr erfolgreich, die haben zuletzt jetzt aktuell 31 Emmy-Nominierungen für ihre Serien und Dokumentationen eingefahren. Da kommen viele Sender nicht mit.
Was Netflix angeht, die selber stapeln ja eher ein bisschen tief, haben noch keine konkreten Zahlen, noch nichts genannt, eigentlich nur, dass sie im September nach Deutschland kommen wollen. Könnte das auch passieren, dass es in die Hose geht, als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet?
Zwei Sachen sind ganz problematisch dabei. Die eine Geschichte ist, dass wir eben halt hier schon einen gewissen Markt haben. Und zwar, dass Amazon mit Instant Prime Video extrem jetzt gerade den Markt aufgerührt hat. Also die haben ja vor einiger Zeit das umgestellt von Love-Film darüber. Und da ist es zurzeit so, dass sie für unter 50 Euro ein ganzes Jahresabo kriegen.
sagt der Videoexperte Nico Joran. Mit ihm hat sich Jörg Brunsmann unterhalten. Mikrochips werden für Autos immer wichtiger. Sie helfen beim Einparken, sie messen den Reifendruck, lösen Airbags aus. Das ist das Geschäft von Elmos aus Dortmund. Die Firma baut Halbleiter, ohne die Autos heute schon fast gar nicht mehr fahren können. In jedem BMW etwa stecken bis zu 100 einzelne ihrer Steuerelemente. Klaus Deuse hat das börsennotierte Unternehmen für Sie besucht.
Das Grundmaterial, mit dem wir arbeiten, das sind Siliziumwafer. Die werden aus Sand hergestellt, die werden dann gezogen in einem Einkristall. Dieser wird dann gesägt, poliert, die Oberfläche wird dotiert auf unsere Bedürfnisse hin. Und im Laufe der Fertigung bringen immer mehr Schichten auf, die werden strukturiert.
Erklärt Diplom-Ingenieur Oliver Winkelhake beim Rundgang durch den Fertigungsbereich der Elmos AG in Dortmund, einem der international führenden Hersteller von Halbleitern. Dabei handelt es sich um Lakritz, Bonbon, große Steuerungseinheiten, die allerhand können. Oder wie es der Vorstandsvorsitzende Dr. Anton Mindel formuliert.
Ein Halbleiter ist einfach ein kleines, fleißiges, im Zweifelsfall ziemlich intelligentes Helferlein, das sich bereit in die Aufgabenstellungen findet, für die man es entwickelt.
So stecken etwa in jedem Auto bis zu 100 einzelne solcher Steuerungselemente. Am Anfang stand in den 1980er Jahren übrigens ein kleines, aber durchaus lernfähiges Haushaltsgerät. Der erste kommerziell verwendbare Baustein war, wie sich Anton Mindel erinnert,
einer für ein Bügeleisen. Das heißt, wir haben eigentlich nicht mit dem Auto angefangen, sondern sorgten nur für knitterfreie Hemden.
Bei Elmos werden für Kunden aus aller Welt 150 unterschiedliche Halbleitermodelle hergestellt. Und das nicht zu knapp. Pro Woche beträgt der Chip-Ausstoß mittlerweile bis zu 5 Millionen Stück. Auf einem 8-Zoll-Wafer, also einer etwa 20 cm großen Scheibe, finden bis zu 46.000 einzelne Chips Platz. Die Abstände betragen minimale Nanometer. Jedes Staubkorn wäre folglich schädlich. Darum, so Oliver Winkelhake, gilt für den sogenannten Reinraum absolute Sauberkeit.
Die Luft wird hier ca. 500 Mal pro Stunde komplett getauscht, gefiltert und dann wieder in den Reinraum reingebracht.
Für die weiblichen Mitarbeiter heißt das, trotz Ganzkörper-Overall, Kopfhaube und Mundschutz während der Arbeit auf Make-up zu verzichten.
Durch die Puder und Schminke können auch Partikel entstehen, die gerade bei Kontrollen auch auf die Waferoberfläche fallen können. Das wollen wir natürlich so gut es geht vermeiden. Und deshalb ist es eigentlich so, dass die Mitarbeiterinnen hier auch ungeschminkt arbeiten.
Als Maßstab gilt ein Partikel pro Kubikfuß. Oder anders formuliert, die Luft ist nahezu frei von Partikeln und damit so rein, als befände sich im Bodensee nur ein einziger Kieselstein. Weltweit beschäftigt das international ausgerichtete Unternehmen 1.100 Mitarbeiter, davon über 700 am Standort Dortmund. Der erwirtschaftete Umsatz liegt bei über 200 Millionen Euro im Jahr. Hauptabnehmer der cleveren Halbleiter ist mit 85% inzwischen die Automobilbranche. Und zwar weltweit, wie Vorstandsvorsitzender Mindel ausführt.
Wir finden unsere Bausteine von Elmos quasi in jedem Fahrzeug wieder. Das macht Ihnen eine einfache Statistik klar, nämlich diejenige, dass im Jahr derzeit ungefähr so 70 bis 75 Millionen Autos neu gebaut werden und auf die Straße kommen. Und wir fabrizieren aktuell pro Jahr deutlich mehr als 200 Millionen Stücke unserer Bausteine. Statistisch gesehen also finden Sie in jedem Auto drei unserer Bauteile.
Bauteile, die zum Beispiel die Klimaanlage steuern, im Fall der Fälle den Airbag auslösen, den Druck der Reifen kontrollieren oder den Sitz verschieben. In Absprache mit den Herstellern liefert Elmos maßgeschneiderte Lösungen. In einigen Bereichen rund ums Auto hat es die Hightech-Schmiede aus dem Ruhrgebiet zum Weltmarktführer gebracht.
Klassisches Beispiel dafür ist die Einparkhilfe, wann immer es in Ihrem Auto piepst oder Sie auf einem zweidimensionalen Schirm anschauen können, wie nah Ihnen Ihr Parkkontrahent ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ein Elmos-Chip genau diese Information detektiert, aufgrund eben von Auswertungen von Ultraschallsignalen. Da sind wir mit Abstand Weltmarktführer dann.
Ebenso bei den Halbleitern zur Gestenerkennung des Fahrers. Die Entwicklung eines Bauteils beträgt in der Regel rund 2 Jahre.
Das können durchaus mal 3 oder 4 Jahre sein, bis von der Verabschiedung dessen, was man tun will, und zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Umsatzeuros rollen.
Das Know-how von Elmos ist weltweit gefragt, wie die Exportquote von 70% belegt. Von Asien bis in die USA. Und was den Blick in die mobile Zukunft anlangt, zeigt sich Vorstandsvorsitzender Anton Mindl für die intelligenten Helferlein aus Dortmund ausgesprochen zuversichtlich.
Autonomes Fahren ist ohne Sensorik und ohne moderne Elektronik vollkommen undenkbar. Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge, genau das Gleiche. Also die Elektronik ist im Auto auf breiter Front am Vormarsch.
Mit dieser Reportage von Klaus Deuse endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Morgen wird sich hier mein Kollege Jörg Brunsmann begrüßen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.